Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline, euer wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin von irgendwo aus der Welt. Heute rufe ich euch an aus Ulm. Ich weiß, eigentlich bin ich gerade in Salzburg, denn ich performe da bei einer Oper. Aber ich hatte 3 Tage frei und habe so ein bisschen überlegt, was mache ich? Weil ich wollte nicht 3 Tage alleine in Salzburg bleiben, sondern ich wollte mich ein bisschen mit Herzensmenschen verbinden. Was ich in letzter Zeit immer mehr gemerkt habe, dass mir das richtig gut tut. Und deswegen bin ich kurz nach München gefahren. Das ist ja aus Salzburg gar nicht weit weg. Und habe einen alten Schulfreund wieder getroffen, den ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte und der mir über Instagram geschrieben hat. Also es war einfach so eine, man bleibt in Kontakt über Instagram, richtig schön. Bin jetzt einen Tag hier in Ulm, in dem Haus von meinen Eltern, wo ich auch aufgewachsen bin. Ich komme ja ursprünglich aus Ulm. Ich hatte hier ein bisschen Post abzuholen. Viele von euch fragen ja immer so ein bisschen, wie ist denn das mit Post und allen möglichen Sachen. Ich hatte hier ein Paket, was angekommen ist für einen Brand-Deal, was ich holen musste. Und es ist hier Post angekommen und ich hatte hier auch noch so Videosachen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Bedürfnis so nach Zuhause, so ein kleines Zuhausegefühl. Und morgen treffe ich mich noch mit einem anderen Schulfreund. Und eine interessante Frage, die mir mein Schulfreund von gestern gefragt hat oder gestellt hat, war, wie viele Leute aus der Schulzeit sind dich eigentlich schon bei deinen Shows besuchen bekommen? Weil ich ihm nämlich gesagt habe, dass er einer der wenigen war, der mal zu einer Show gekommen ist. Er ist mal, ich glaube, 2018 zu einer Show gekommen. Danach haben wir uns dann auch komplett aus den Augen verloren, weil, wie gesagt, ich immer komplett auf der Welt bin und die meisten Leute halt irgendwo ankommen. Und dann hatten wir so ein bisschen darüber geredet, wie interessant es ist, mit wem man irgendwie noch in Kontakt bleibt aus der Schulzeit. Da gibt es bei mir hauptsächlich 2 Menschen aus meiner Stufe, mit denen ich noch in Kontakt bin. Und mit wem man dann weiterhin in Kontakt ist über die Jahre hinweg. Und da habe ich so ein bisschen festgestellt, es gibt so die Kindheitsfreunde. Wenn man Glück hat, hat man wirklich noch Beziehungen zu Leuten aus der Kindheit. Das habe ich eigentlich nicht mehr so richtig. Dann hat man die Schulfreunde, die Freunde, die man gemacht hat, als man halt ein Teenager war. Fehler, falsch. Mit Sina, kennt Sina, meine Partnerin, Businesspartnerin und die mich jetzt auch managt und alle möglichen Sachen mit mir macht, die kennt ihr jetzt auch. Die kenne ich schon seit ewig. Aber ich zähle sie trotzdem nicht unbedingt als Kinderfreundin, sondern ich zähle sie als Schulfreundin. Beziehungsweise nicht Schulfreundin, sondern so Teenagerzeit. Für die meisten Leute sind es Menschen, die Teenager-Menschen sind Leute aus der Schule. Bei mir hat sich das so aufgeteilt in Schule und Sport, weil das bei mir 2 verschiedene Sachen waren. Aber mit wie vielen Leuten aus der Schulzeit ist man noch so zusammen oder noch irgendwie in Verbindung? Und es gibt einige Leute, die haben wirklich noch enge Freundschaften aus der Zeit, was auch, glaube ich, Freundschaften sind, die so für immer halten, weil man sich einfach schon so in- und auswendig kennt. Und da habe ich hauptsächlich 2. Dann lernt man ganz oft Menschen kennen oder man entwickelt sich ja irgendwie so weiter, wenn man studiert oder eine Ausbildung macht. Und das war bei mir, als ich an der Zirkusschule war in Montreal. Und davon ist natürlich meine engste Bindung noch mit Francis. Es gibt noch andere Leute, mit denen ich auch noch in Verbindung bin, dann nicht ganz so eng. Aber wenn man sich wieder sieht, dann ist es immer so sehr, man kennt sich dann sehr gut, weil man auch in der Zeit irgendwie so eine intensive Zeit zusammen erlebt hat, weil so zwischen 19 und 23, da entwickelt man sich einfach so viel weiter und man lernt sich so viel selber kennen, gerade wenn man zum ersten Mal nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Und danach entstehen Freunde eigentlich hauptsächlich irgendwie bei der Arbeit. Und ich glaube, ganz viele Menschen oder ganz viele Leute in so einem recht normalen Arbeitsleben, die haben vielleicht noch ein paar Freunde aus der Kindheit, dann haben sie meistens irgendwie noch Freunde aus dem Studium und dann entwickelt sich meistens irgendwelche so Bekanntschaften wahrscheinlich dann über die Arbeit. Und es ist ganz nett, das mit ihm irgendwie so analysiert zu haben, weil er zum Beispiel meinte, dass er aus der Schule eigentlich so gut wie niemanden mehr hat, mit dem er irgendwie eng ist, aus dem Studium auch gar nicht so viel, sondern hauptsächlich Leute jetzt aus dem Job, also aus den Sachen, die er so jetzt so macht. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja immer wieder neue Leute kenne auf jedem Projekt, gibt es natürlich Leute, die dann irgendwie hängen geblieben sind oder mit denen ich irgendwie eine Verbundenheit habe, mit denen ich auch noch weiterhin irgendwie eng befreundet bin. Aber es gibt nicht so viele Menschen, die so ganz eng sind, die so alles immer genau wissen, was irgendwie mit mir los ist. Sondern davon gibt es so einen ganz engen Kern und dann gibt es eine größere Gruppe an Menschen, die man so über die Jahre, also wo es einfach die Connection war richtig stark, war ein toller Match und man hätte auch richtig enge Freunde werden können. Aber dadurch, dass man sich halt nicht so oft sieht, kann die Freundschaft nur so und so eng werden. Und über die letzten Jahre hinweg habe ich immer mehr schätzen gelernt, oder ich habe immer mehr gemerkt, wie gut es mir tut, mit Menschen zusammen zu sein, die mich schon seit immer kennen. dieses ganz enge Core-Team und auch mit Familie zusammen zu sein, die mich natürlich auch schon seit immer kennen. Und deswegen war das jetzt irgendwie so ein Gefühl von, ich treffe zwei alte Schulfreunde, einer von den Leuten, mit denen ich schon seit sehr langer Zeit sehr eng bin, der auch ganz oft zu meinen Shows kommt und so, der übrigens keine öffentliche Person ist und es auch immer hasst, wenn ich mit ihm irgendwie Fotos mache. Den habe ich auch noch nie gepostet und wird auch nie passieren. Und dann der andere Kumpel, der jetzt vielleicht anfangen wird mit Social Media. Und wenn das passieren wird, dann werde ich natürlich posten, weil es immer schön ist, Leute irgendwie so einen kleinen Kickstart geben zu können. Und hauptsächlich wollte ich aber hierher kommen, weil ich so das Gefühl hatte, oh, ich wollte irgendwie ankommen irgendwo. Und hier in Ulm ist halt noch mein Kinderzimmer. Ich bin hier irgendwie so aufgewachsen und das refuelt mich immer und gibt mir immer ganz viel Energie. Morgen unternehmen wir was und dann geht es los in eine weitere Probenwoche hier in Salzburg, weil ich ja gerade am Salzburger Landestheater in einer Oper mitspiele und wir jetzt die Proben haben im Theater. Und das Spannende in den Proben im Theater ist, dass ich konnte zum ersten Mal das Bühnenbild sehen diese Woche, was unglaublich schön ist, also einfach beeindruckend produziert, sehr schön gemacht und überhaupt einfach so beeindruckend, dass es halt eine Person gibt, die sich nur um Bühnenbild kümmert, also wirklich um das Design von dem Bühnenbild. Dann gibt es so Sachen wie, also man kann natürlich das ganze Theater sehen, was ein ganz altes Theater ist, richtig verschnörkelt, richtig schön, wo man immer gleich so ein gutes Gefühl kriegt. Dann gibt es so Sachen wie, es gibt den Orchestergraben. Wir haben jetzt bisher noch keine Proben mit dem Orchester, sondern es gibt immer Klavier, was gespielt wird. Also die ganze Musik ist immer live. Das ist was, was für mich komplett neu ist, weil natürlich, klar, es ist eine Musikproduktion, Musiktheater, es ist eine Oper. Das heißt, in der Oper ist die Musik dann natürlich live, aber bei den Proben auch. Das heißt, wir haben alle Proben immer zusammen mit einem Klavier und dann wird einfach irgendwo angesetzt und dann wird angesetzt bei Takt so und so und dann wissen alle auch direkt, wo man einsteigt. Also ziemlich spannend. Und was ich dieses Mal zum ersten Mal auch machen konnte, war die richtigen Requisiten auszuprobieren. Also ich trete hier auf mit drei Disziplinen, mit dem Zierrad, da ist die Bühne eigentlich recht normal. Dann mit dem Pole Dance. Und Pole Dance haben sie jetzt einen Pole Dance gekauft. Ich benutze hier nicht meinen eigenen, sondern einen, den sie gekauft haben. Und der wird in die Bühne so rein integriert, sodass man den ganz schnell aufbauen kann. Das ist auch ziemlich cool. Und dann gibt es noch den Luftring. Und Luftring ist natürlich in Anführungszeichen etwas komplizierter. Eigentlich ist es gar nicht kompliziert, aber es ist etwas, was sie nicht so oft machen. Deswegen haben wir erstmal sehr viel Zeit genommen, um die Höhen zu definieren, um zu etablieren, wer wann das Cue gibt, dass ich hochgezogen werde. Und für mich ist das eigentlich immer ganz lustig, weil ich fühle mich halt super sicher in meinem Luftring. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Mir macht das irgendwie keine Angst. Ich bin zwar hoch, aber ich bin jetzt auch nicht super hoch und ich fühle mich da wirklich wohl. Aber für die ist es halt noch sehr neu und weil sie im Endeffekt dann halt mich hochziehen, das ist zwar auf einem Motor, aber es gibt eine Person, die das entscheidet, die dann drauf drückt, wollen die sich halt hundertprozentig sicher sein, dass es alles stimmt und sicher ist und so. Und da haben wir ein bisschen Proben gehabt. Wir sind noch gar nicht so richtig hochgefahren diese Woche, aber nächste Woche, also ab Montag, werde ich dann in der Höhe performen. Was auch sehr interessant ist, ist, dass das Theater hat Ränge. Das heißt, man hat die erste Etage im Prinzip, wo die Sitze sind und dann gibt es aber auch die Ränge von der ersten Etage, also wo man höher sitzt. Und die gucken so ein bisschen von oben aufs Bühnenbild. Haben auch einen sehr interessanten Blickwinkel, wenn man dann ja das Bühnenbild anders sieht. Aber dadurch kann der Luftring nicht ganz so hochgezogen werden, weil es sonst verdeckt werden würde mit dem oberen Teil der Bühne. Also vom Winkel her muss ich halt auf einer Höhe sein, wo man mich von überall sehen kann. Was in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so hoch sein wird. Aber das werde ich erst so richtig kennenlernen können nächste Woche. Was auch sehr spannend ist, ist, es gibt einen Orchestergraben, wo ich eben schon sagte, bisher haben wir nur Piano, aber ab nächster Woche, glaube ich auch, gibt es dann das ganze Orchester, was dazukommt, wo ich auch sehr gespannt bin, weil dann wird es ja Proben sein mit sehr, sehr vielen Menschen gleichzeitig. Und die sitzen im Orchestergraben und man kann rein theoretisch von der Bühne runterfallen in den Orchestergraben. Also die Bühne, die beendet sich irgendwann, also die endet und dann endet sie aber nur mit so kleinen Scheinwerfern und danach ist der Orchestergraben, der ist vielleicht so 3 Meter tief und da haben wir jetzt gerade markiert mit einem Klebestreifen, bis wohin man gehen darf, weil ich so eine ganz kleine akrobatische Szene habe, ganz dicht vorne. Und eigentlich wollte ich die viel dichter am Ende der Bühne machen und hatte auch irgendwie Lust, das so ganz an der Seite zu machen, also ganz eng vor dem Bühnengraben, weil ich auch dieses Adrenalin mochte, was dazu kommt. Aber es gibt natürlich da Regeln und Sicherheit macht ja auch Sinn. Ich meine, da unten sind viele Menschen mit teuren Instrumenten und natürlich auch mein eigenes Wohl, wenn ich da runterfalle, das wäre ja gar nicht so gut. Deswegen muss ich einen Meter Abstand halten von diesem Orchestergraben und das haben wir getaped am Boden. Also solche Sachen passieren dann in den ersten Proben, wo man auch immer guckt, wo man runtergeht von der Bühne, wo man wieder hochgeht auf die Bühne, diese ganzen Passagen klärt und wir haben jetzt auch schon zwei weitere Durchgänge gemacht von der ganzen Show. Das heißt, ich bin mir eigentlich schon sehr, also ich fühle mich schon sehr, sehr wohl, aber wir haben jetzt weiterhin noch über 10 Tage Proben, bis es dann zur Premiere geht. Also ich glaube, es werden alle Leute sehr, sehr gut vorbereitet sein. Was diese Woche auch noch passieren wird, ist das Kostüm. Ich habe schon Bilder gesehen, weil es natürlich in dem Zirkus stattfindet. Ist es auch so Vintage-inspiriert von einem Vintage-Zirkus-Style und ich habe auch so ein Vintage-Zirkus-Kostüm. Bin ich auch sehr gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird. Wahrscheinlich muss ich 2 Kostüme haben oder mindestens 2 Oberteile, weil ich sowohl mit dem Luftring als auch mit dem Pole, als auch mit dem Searwheel auftrete. Und beim Pole braucht man halt ein Kostüm mit etwas weniger Stoff, weil es technisch sonst einfach nicht möglich ist. Das ist auch ein spannender Teil, der diese Woche kommen wird. Und dann hatte ich schon total vergessen, aber der Highlight für mich ist ja immer, wenn ich bei einer Produktion geschminkt werde. Und bei dieser Produktion werde ich auch geschminkt werden. Ich habe eine Maskenzeit, die ist mir angeteilt worden, die ist 2 Stunden vor der Show. Das heißt, ich werde dann immer 2 Stunden vor der Show ankommen, wahrscheinlich zuerst in meine Maske gehen und mich danach aufwärmen und danach die Show spielen. Und die Show geht so um die 3 Stunden, ein bisschen weniger als 3 Stunden mit Pause. Und wir haben aber immer nur an einem Tag eine Show. Es gibt nie mehr als eine Show. Ah, und was ich auch noch gelernt habe, ganz spannend ist, dass wir haben die Generalprobe, die findet nicht statt am Tag vor der Premiere, so wie das eigentlich bei allen Shows, wo ich bisher war, ist, sondern die Generalprobe ist ein Tag davor. Und da ist sozusagen noch ein Tag Pause dazwischen. Und der Grund dafür ist, damit die Sänger und Sängerinnen ihre Stimmbänder schonen können, ihre Stimme schonen können, weil die natürlich auch geschont werden muss, was ich super spannend finde, weil ich sowas zum Beispiel für unser Artisten noch nie gehört habe, dass man vielleicht einen Tag frei machen würde, um irgendwie seinen Körper zu schonen. Ganz im Gegenteil, bei uns ist es eher so, man möchte die Generalprobe recht dicht machen, sodass man nichts vergisst. Weil in einem freien Tag kann man dann natürlich schon auch irgendwie Cues oder Sachen vergessen. Aber in diesem Fall ist es irgendwie so geplant und finde ich auch gar nicht so schlecht, weil dann kann ich noch einen freien Tag genießen, bevor es dann losgeht mit der ersten Show. Diese letzte Woche habe ich auch zum ersten Mal ein paar von den anderen Sängern und Sängerinnen ein bisschen mehr kennengelernt. An einem Abend waren wir abends noch was trinken. Es gibt zum Beispiel auch eine Kantine, was ich auch ziemlich cool finde. In dem Theater gibt es eine Kantine unten. Die ist immer noch offen bis nach der Show und die haben so Brötchen, so belegte Brötchen, auch bessere Qualität. Und da kann man danach noch essen, weil wir im Moment die Proben auch so haben, dass wir die früh morgens haben. Früh, also von 10 bis 2 sind die Proben und dann abends nochmal von 6 bis 9, Entschuldigung. Aber jetzt, wo tagsüber auch noch so Belichtungsproben sind und andere technische Proben, sind die Proben am Abend von 7 bis 10. Das ist dann ja auch eher so, wie dann die Show sein wird, weil die Show findet statt um 19 Uhr. Das heißt, die ist ungefähr so vorbei um 10. Und dann ist in Salzburg, sind die meisten Restaurants, nicht die meisten, eigentlich sind alle Restaurants um die Uhrzeit schon zu. Man kann sich irgendwie noch Essen bestellen, aber man kann nicht irgendwo noch essen, aber in der Kantine kann man noch was essen und das ist auch zu guten Preisen und das finde ich total nett, wenn man dann abends dann auch so zusammensitzen kann mit einem Bier und einem belegten Brötchen und da habe ich ein bisschen auch mit den anderen Sänger und Sängerinnen reden können und die kennenlernen können und auch noch mehr verstanden, wie deren Job so abgeht, weil das für die natürlich auch, also es ist ja auch ein körperlicher Job, ist einfach nur anders körperlich als mein Job. Und die müssen halt immer sehr auf ihre Stimme aufpassen, während ich mehr auf meinen Körper aufpassen muss. Und eine Sache, die zum Beispiel in dieser Show auch recht besonders ist, ist, dass die ganzen Sänger und Sängerinnen auch sehr viel Theater spielen und auch sehr körperliche Rollen haben. Es ist ein sehr witziges Stück, es sind sehr viele Witze irgendwie mit drin. Ich muss auch schon ein paar Mal echt lachen. Und die Sänger und Sängerinnen, die sind echt, also die bewegen sich echt viel. Das ist natürlich für die dann auch anstrengend und es sind auch lange Tage. Und das so ein bisschen so von der anderen Seite auch festzustellen und zu lernen, fand ich total toll und total spannend. Und bin jetzt auch vor allem sehr gespannt, wie es dann weitergeht, weil sie sich jetzt bisher sehr viel auch auf die ganze schauspielerische Sache konzentriert haben und auf einfach, wie das Stück ist, aber jetzt die nächste Woche, wenn es auch noch das Orchester dazu kommt, dann geht es auch noch mehr um die Musikalität und um die Performance von der Stimme und von dem Gesang. Und das hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass die natürlich auch 2 Sachen machen müssen. Die müssen auf der einen Seite ihre Lieder, ich weiß nicht, ob man Lieder sagen darf, aber ihre Arien zum Beispiel, die müssen sie ja performen, sodass sie auf den Ton passen, also dass sie gut gesungen sind, technisch gut und schön. Und gleichzeitig müssen sie aber auch noch eine Rolle inkarnieren und irgendwie performen. Und das ist natürlich auch ähnlich bei mir. Ich habe zum Beispiel irgendwelche Tricks und Technik, die ich rüberbringe, aber auch gleichzeitig mit Emotionen. Also es hat so diese Mischung. Und in diesen ersten Abläufen ist man halt sehr technisch. Also da geht es halt sehr darum, wo geht man hoch, wo geht man runter, an welcher Stelle macht man dieses, an welcher Stelle macht man das. Da gibt es auch viele Sachen, die sind genau auf Musik getimed. Da muss man das Timing genau einhalten. Und wenn man das dann so und so oft gemacht hat, dann kann man sich mehr fallen lassen und dann kann man auch mehr performen. Und das wird dann diese Woche mehr stattfinden. Es gibt auch einen Choreografen in diesem Stück. Es gibt bei allen von diesen größeren Musikproduktionen immer Choreografen. Aber hier fällt mir der Choreograf extrem auf, weil er alle Leute choreografiert, also sowohl den Chor als auch die Tänzer, aber auch alles im Überblick hat. Und was mir extrem aufgefallen ist, wo ich auch dachte, wie kann das sein? Aber so sind Tänzer halt. Er kommt ursprünglich aus dem Tanz. Wenn mal jemand krank ist, und diese Woche war einen Tag ein Sänger krank, dann springt er einfach ein und macht dann einfach die Rolle von dem Sänger. Und natürlich singt er nicht, sondern dann singt der Dirigent in diesem Fall. Der Dirigent singt dann die Rolle von der Person, die nicht da ist. Und er, der Choreograf, springt einfach ein in die Rolle, sodass es nicht für jemanden irgendwie sich verändert. Und das hat er auch schon gemacht bei den Tänzern und schon in verschiedenen Rollen gemacht. Das heißt, mir ist dann klar geworden, er hat alle Rollen zu jeder Zeit im Kopf von allen Leuten. Und es sind viele Leute auf der Bühne. Und er hat das einfach alles so in sich, dass er jederzeit einfach reinspringen kann, einspringen kann und auf der Bühne einfach mitmachen kann. Und die Sänger haben die ganzen Musikstücke so im Kopf, dass man jederzeit sagen kann, wir starten bei Takt 54 und dann geht's los und die singen einfach los. Und natürlich ist es irgendwie für mich beeindruckend, weil ich das gar nicht kenne. Und wenn ich das dann auf mich umsetze, ich kann auch einfach so irgendwo einsteigen in meine Nummer, was die wahrscheinlich dann beeindruckend finden. Das ist so komplett anders. Aber ich bin doch sehr begeistert von einfach dem, ich will gar nicht sagen dem Talent, weil Talent wäre ja irgendwas, das man irgendwie angeboren hat, sondern einfach von der Qualität wahrscheinlich und von der Ausbildung und von wie gut die Leute sind. Wenn ihr Bock habt zu kommen, wenn ihr auch noch nie in der Oper war zum Beispiel, ich glaube, es ist eine sehr gute Oper, um einzusteigen in das Opernuniversum. Es ist nämlich sehr fröhlich, also sehr fröhliche Oper, auch die Stücke sind sehr fröhlich. Es ist sehr lustig inszeniert und sehr leserlich. Und es gibt natürlich akrobatische Acts in der Zwischenzeit. Oh ja, das wollte ich euch noch sagen. Es gab bei einer Probe, kam der Intendant und hat sich das Stück angeguckt. Und der Intendant ist die höchste Instanz, die Person, die im Prinzip der Big Boss von dem Theater. Es ist auch der, der mich gefunden hat und der mich mit ausgesucht hat, dass ich hier dabei sein kann. Und nach einer Probe kam er auf mich zu und hat mir gesagt, es hat genauso funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Ich veredle das Stück. Und das fand ich so ein schönes und süßes Kompliment. Das hat mich echt total gefreut. War mir eine sehr große Ehre. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe, das weiterhin so zu tun, dass ich wie so eine kleine Kirsche bin auf der Torte. Aber ich bin nicht die Torte, sondern die ganze Maschinerie, dieses ganze Zusammenspiel von Orchester und Sängern und Chor und Choreografen und Regisseur und so weiter. Das ist im Prinzip die Torte. Und wir spielen hier in Salzburg. Ich verlinke unten die Termine in der Beschreibung von diesem Podcast. Es gibt einen Code mit Code ZIRKUSLEA10. Kriegt ihr 10% Rabatt auf Tickets. Allerdings nur über den Link, der auch verlinkt ist unten. Das ist in diesem Fall technisch irgendwie nicht so gut umgesetzt wie in anderen Shows, in denen ich bisher war. Ist manchmal nicht so einfach möglich. Man braucht diesen Link. Das heißt, der Link, der ist hier unten verlinkt im Podcast. Der ist auch verlinkt in meiner Bio auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube. Da kann man den auch finden. Aber wenn man nicht über den Link geht, dann findet man auch den Rabattcode nicht. Etwas umständlich, aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Letzte Woche war ich ja in Spanien. Da war auch die Podcast-Folge etwas kürzer als normalerweise. Und da wollte ich ja eigentlich ein Segment mit meinem Bruder zusammen aufnehmen. Aber mein Bruder war spät in der Nacht schon zu müde, um solche Segmente aufzunehmen. Übrigens ist heute gar nicht spät in der Nacht. Heute ist am Nachmittag. Ich sitze hier auf der Couch in Ulm. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und ich rede hier gerade ganz froh und munter in mein Mikrofon hinein. Und wir haben dann dieses Segment, was ich mit Lino machen wollte, am nächsten Tag aufgenommen. Und das ist, glaube ich, ganz süß geworden. Ich finde es immer ganz lustig, mit ihm irgendwie Content zu drehen oder Podcast aufzunehmen, weil er ist einfach nicht eine Person, die so in der Öffentlichkeit steht und auch gar nicht daran interessiert ist. Also es ist gar nicht irgendwas, was er möchte. Ich glaube, ihm macht es aber trotzdem Spaß, mit mir Videos zu machen. Und wenn man auf sein Instagram-Profil geht, dann sieht man nur Videos von mir. Also er hat, glaube ich, ein Foto und alle anderen Videos sind alles Collab-Videos. Und das macht ihm aber Spaß. Also wenn wir zusammen ein Video drehen, das findet er gut. Das sollten wir in der Zukunft, glaube ich, auch öfter mal machen. Und ich fand es ganz lustig, ihn im Podcast zu haben, weil er ist halt wirklich mein Bruder. Man kriegt das sofort mit. Das sind Schwester-Bruder-Vibes. Lino schon am Lachen hier neben mir. Ich sitze hier nämlich gerade mit meinem Bruder Lino. Lino und ich kennen uns schon seit 32 Jahren.
31. So gut kennen wir uns.
Ich war gerade verwirrt. Lino ist mein kleiner Bruder. Er war auch schon mal hier in dem Podcast, nämlich in der dritten Folge. Und jetzt sind wir wieder zusammen vereint in Spanien für 2 Tage. Und da dachte ich mir, es wäre lustig, ihn nochmal zurückzuholen. Und ihr habt Fragen eingeschickt, aber halt nicht so leichte Fragen, sondern ein bisschen schwierige Fragen.
Ich bin auch ziemlich unvorbereitet. Mal gucken, wie das gleich wird.
Lino muss er erstmal so ein bisschen rausholen aus seiner Komfortzone. Wir haben schon einige Videos zusammen gemacht. Und das Nette ist, wenn man auf seinen Instagram-Kanal geht, sein Account, dann gibt es da nur Content mit mir zusammen. Eigentlich nur von mir produzierter Content, denn Lino ist ein richtiger Lurker.
Das stimmt. Aber ich sorge auch für große Klickzahlen, für Food-Content. Das ist meine Spezialität.
Das stimmt. Das ist eine gute Spezialität. Ist eigentlich schon fast wieder Zeit, mal wieder Food-Content zu machen.
Eigentlich Zeit. Wenn du länger hier wärst, könnten wir das machen.
Ja, normalerweise verbringen wir nämlich immer mindestens eine, wenn nicht zwei, am liebsten zwei oder vielleicht sogar mehr Wochen im Urlaub zusammen. Aber jetzt seit einigen Jahren hat es nicht mehr so richtig gepasst, weil ich immer am Arbeiten bin. Das wird mir auch viel vorgeworfen und viel kritisiert, dass ich zu viel arbeite. Wahrscheinlich auch zu Recht. Deswegen haben wir dieses Jahr nur 2 Tage zusammen hier in Spanien. Lino, hast du eine Lieblingsfrage? Möchtest du eine auswählen von diesen hier?
Einige sind leichter als andere. Wir können, also ein leichte ist zum Beispiel, ist Lea stärker als du?
Ist Lea stärker als du, Lino?
Das ist natürlich die Frage, wie misst man Stärke? Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Messungen, aber ich sag mal so, wir haben vorher ein paar Klimmzüge gemacht und da konnte Lea doch ein paar mehr als ich. Aber zum Beispiel, wenn es um Schachstärke geht, würde ich sagen, da bin ich ein bisschen besser. Aber ich nehme an, es geht um körperliche Stärke. Ich glaube, da kann ich aktuell nicht mithalten.
Also Schachstärke habe ich auch schon lange nicht mehr getestet. Lino und ich sind auch sehr kompetitiv. Es ist auch sehr gut, das schätze ich sehr an Lino, weil wir uns immer gegenseitig challengen und eigentlich uns auch immer herausfordern zu Sachen, wo man schon weiß, dass man nicht so gut ist. Also ich weiß, dass ich bei Lino eigentlich keine Chance habe im Schach, aber trotzdem denke ich jedes Mal wieder, ich könnte ihn jetzt challengen. Und so ist es bei dir wahrscheinlich beim Ping-Pong.
Das ist beim Ping-Pong, aber ich weiß halt, dass ich gewinne. Das ist ja auch in den letzten Jahren bewiesen worden. Von daher ist Ping-Pong auch eine Sache, wo ich sage, bin ich auf jeden Fall nicht nur stärker, sondern ich würde sogar sagen, deutlich stärker.
Das würde ich nicht sagen, weil da habe ich gerade Lust, richtig lustig herauszufordern. Ich sehe schon ganz genau. Worin Lino auf jeden Fall stärker ist, ist im schneller Laufen. Lino kann sehr viel länger und sehr viel schneller laufen als ich. Ist auch sehr viel größer. Dann lass uns doch mal direkt übergehen zu, was ist Leas größte Macke?
Leas größte Macke, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich die Frage, was man jetzt hier offenbart, der Welt. Ich würde sagen, das muss ich kurz überlegen, was ich sage und wie ich das sage.
Von den vielen Macken von Lea, die richtige auswählen.
Ich würde sagen, Lea ist ein bisschen Diva. Ein bisschen Diva.
Das ist eine Macke, ich dachte, das sei was Gutes.
Also sie mag immer das Princess-Treatment und dass alles ein bisschen nach ihr auch ausgeht. Das bequeme Bett.
Das bequeme Bett. Wer schläft gerade im besseren Bett?
Ja, weil ich zuerst da war. Aber wenn es nach dir ginge, würdest du gerne das bequeme Bett haben und den Aufwärtsservice und Frühstück gemacht und so.
Stimmt, Lino hat heute Frühstück gemacht. Ja, du hast recht. Ich bin ein bisschen Diva. Ja. Ja, ich nehme auch zum Beispiel eher einen Taxi und Lino nimmt eher den Bus.
Genau. Oder du würdest auch zum Beispiel Business Class fliegen, wenn du die Chance hättest.
Und wenn du die Chance hättest, würdest du nicht Business Class fliegen?
Ja doch, aber dann würde ich mir denken, naja, jetzt soll ich jetzt so viel Geld dafür ausgeben und dann kann ich so und so oft essen gehen und dann denke ich mir, das ist gerade bei Business Class schlecht investiertes Geld für Preis-Leistung.
Das sehe ich aber auch so. Also ich würde mir kein Business-Class-Flug buchen, einfach nur so. Aber wenn man zum Beispiel mit viel Gepäck reist und sich das dann lohnt oder wenn es wirklich nur so 40 Euro Unterschied sind, dann ist natürlich wieder eine andere Situation. Aber ich reise echt selten Business. Ich würde echt gerne mehr Business reisen.
Genau, ich nicht.
Da kommt der Diva-Teil raus. Wo Lino eine Diva ist, ist beim Essen bestellen im Restaurant. Lino hat nämlich immer Angst, dass es zu wenig Essen ist und dass er noch hungrig ist. Und dann bestellt er lieber noch einen Teller mehr.
Das stimmt, aber es ist auch eine berechtigte Angst. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann Essen bestellt und dann kommen dann sehr kleine Portionen. Oder also, es kann ja auch, also wenn es sehr lecker ist, und, also was ich nicht mag, ist, wenn man für teures Geld Essen bestellt und dann die Portion aber nicht, eine Portion nicht ausreicht für eine Person. Das ist, finde ich, das mache ich nicht gerne.
Aber was ist, wenn das so ein Luxusrestaurant ist mit so einem Menü?
Ja, Menü, da hat man ja viele kleine Portionen, das ist dann wieder gut, da hat man viel Zeit, kann man Brot essen, gibt Käse und so weiter, dann hat man ja Zeit, das zu verdauen. Aber wenn man jetzt einen Schnitzel isst, dann soll das bitte
ordentliches.
Oder ein Pasta oder so, dann es kostet jetzt auch nicht mehr, wenn die noch ein paar mehr Nudeln dazu tun, sag ich mal.
Lino ist halt auch ein Hungriger.
Das stimmt.
Was schätzt du an Lea? Mal andersrum.
Schätze ich an Lea? Auch wieder eine gute Frage. Ich finde, Lea hat eine gute Fähigkeit, Begeisterung auszustrahlen und ja, Leute mitzureißen. Auch mich. Motiviert zu sein. Ja, und für alle Sachen bereit zu sein. Ich glaube, ich könnte irgendeinen Vorschlag machen und Lea wäre mit dabei, egal wie blöd der Vorschlag ist.
Das stimmt, ja. Finde ich gut. Das sind nette Komplimente, dankeschön.
Suchst du die Fragen natürlich geschickt aus, dass dir nur die guten kommen.
Also, was schätzt du an Lea? Kam zweimal.
Ja, das stimmt.
Muss man sagen.
Welche Zirkusdisziplin kann Lino? Ich habe früher mal als Kind, habe ich mal Diabolo gemacht. Kann ich auch noch ein bisschen. So hochwerfen und so. Oder den doppelt und dann so den, ich weiß nicht, wie die Tricks heißen. Aber ich kann ein paar Diabolo-Tricks.
Die wollen wir wahrscheinlich bald auf Video das sehen.
Das ist ja Premium-Content. Wir können Diabolo-Challenge machen.
Das ist ja Premium-Content. Gibt es hier irgendwo noch ein Diabolo?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Nee,
ich glaube auch mal nicht. Gucken. Müssen wir mal irgendwann werden wir mal in Ulm sein oder so. Aber ja, Premium-Challenge mit Lino finde ich gut.
Und eigentlich meine Königsdisziplin ist Magic. Ich bin nämlich ein bisschen Magier. Vor allem Karten. Karten ist meine Spezialität. Aber kann ich ein, zwei. Sieht man auch in meinem einzigen Instagram-Bild.
Stimmt.
Da mache ich gerade einen Zaubertrick. Fun Fact.
Wie war denn Lea als Kind so? Verglichen zu heute, gibt es Unterschiede?
Ja, als Kind hatte Lea noch keinen Job.
Da hatte Lea noch mehr Zeit für coole Sachen.
Ja, ich würde aber sagen, persönlichkeitsmäßig schon ziemlich ähnlich. Stand immer gerne im Mittelpunkt.
Wenn Lino das sagt, dann klingt das so negativ. Wenn andere Leute das sagen, dann klingt das positiv. Aber das ist wahrscheinlich die brüderliche Liebe. Warst du jemals neidisch auf Lea?
Ich glaube nicht so wirklich, weil es ist so, im Mittelpunkt stehen, ist ein zweischneidiges Schwert. So, es war schön, wenn alle einem Aufmerksamkeit geben, aber auf der anderen Seite ist es auch stressig.
Nervig, wenn immer die Aufmerksamkeit auf einem ist, ja.
Also ich würde sagen nicht, ich glaube, wir haben da irgendwie sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen und ja, ich glaube, wir schätzen, was die andere Person kann und weiß.
Wir können auch sehr unterschiedliche Sachen, das ist auch ziemlich gut. Wir haben zum Beispiel heute den ganzen Tag daran gesessen, für mich so ein paar nervige Aufgaben zu erledigen. Ich musste nämlich noch Rechnungen stellen, das habe ich ewig vor mir hergeschoben. Und Lino hat gesagt, Lea, das machen wir jetzt. Dann haben wir das jetzt zusammen gemacht. Und danach haben wir Claude Coworker installiert. Jetzt habe ich nämlich Claude Coworker und das hat mir Lino alles installiert. Das hätte ich alleine niemals geschafft. Aber jetzt beginnt eine neue Era.
Das ist nämlich ein kleines Chaos auf Leas Laptop. Das wollt ihr nicht gerne sehen.
Das ist anscheinend so bei kreativen Menschen. Die sind manchmal ein bisschen chaotisch. Was war denn Leas Lieblingsspiel als Kind?
Gibt es natürlich ein paar, die mir einfallen. Kommt ein bisschen drauf an, ob Brettspiel oder Computerspiel. Computerspiele, da haben wir tatsächlich früher oft zusammengespielt. Hatten wir eine gute Rotation an Spielen. Zum Beispiel Sims 1 und 2 haben wir viel gespielt. Damals.
Patrizia.
Patrizia, ein Geheimtipp. Patrizia 2. Ich glaube, das ist nicht so deine Zielgruppe, aber für die, die es kennen, eine hervorragende Handelssimulation, der Hanse. Kicker-Manager 2004 oder so. Wir hatten eine Reihe von Computerspielen, die irgendwie mit dem Computer mitgekommen sind.
Simulationsspiele waren wir ziemlich gut drin.
Genau, wo es um Geld ging und Handeln und
Rollercoaster Tycoon.
Rollercoaster Tycoon. Age of Empires.
Ja. Welchen Job würdest du Lea geben, wenn sie einen neuen Job starten müsste?
Gute Frage. Auf jeden Fall, ich glaube, irgendwas Visionäres. Irgendwas, wo es darum geht, Leute mitzureißen, wo es darum geht, Leute zu überzeugen. Irgendwas mit Öffentlichkeit. So ein bisschen so, ich sehe sich so ein bisschen als CEO von so einem Startup-ähnlichen Ding, wo es darum geht, viele Leute zu überzeugen und sagen, oh, wir haben hier das coolste Produkt überhaupt, die coolste neue Sache. Selbst wenn das Produkt vielleicht noch nicht ganz so cool ist. Ich glaube, das könntest du gut. Ich glaube, auch wenn das Produkt gut ist, dann natürlich umso besser. Aber ich glaube, du könntest das.
Ich könnte Leute überzeugen von meinen Ideen. Ja, das finde ich gut. Also CEO von einem Startup kann ich ja vielleicht trotzdem machen, zusätzlich zu meinen ganzen Jobs.
Haben wir als Kinder Zirkus-Challenges gemacht? Diabolo, wie gesagt, da haben wir, stimmt, einen Sommer hatten wir irgendwie alle, für alle Cousins hatten wir Diabolos. Und da haben wir alle Diabolo, es war nicht so richtig eine Challenge, wir haben nur ein bisschen gemacht.
Und so Devil Stick und so, aber du warst nicht so, Lino war erst viel später körperlich aktiv und mehr so in so Nischensportarten, so Ping-Pong und so, jetzt spielst du viel Basketball, aber damals war das war nicht so, das hat dich nicht so interessiert.
Nicht so meine Sache, nee, Zirkus, ja, nicht so richtig.
Eine Kindheitserinnerung mit Lea.
Eine Sache, die ich sehr cool fand, die wir hier gemacht haben, ist der klassische Spanien-Triathlon. Ich weiß nicht, ob wir den schon erwähnt haben in der dritten Folge. Das kann sein. Das kann, auf jeden Fall, Spanien-Triathlon ist, man geht hier ins Wasser, schwimmt zu so einem anderen Strand. Das ist irgendwie so 45 Minuten Schwimmen oder so.
Ziemlich weit weg und das Wasser ist richtig kalt.
Kalten Atlantik. Dann läuft man am Strand, einmal Strand und zurück, das sind so 5-6 Kilometer. Und dann nimmt man das Fahrrad, fährt in die nächstgelegene Stadt, um sich da ein Eis zu kaufen. Ziemlich gute Activity.
Ja. Es dauert insgesamt so um die 3 Stunden. Man sitzt nass auf dem Fahrrad, noch kalt vorm Schwimmen. Es ist so ziemlich extrem. Ich glaube, es ist genau das, was Lino meinte von Lea macht bei jedem Scheiß mit. Ich glaube, das war damals auch meine Idee. Wenn wir es uns überlegt wollen, könnte man das machen? Und dann haben wir uns einfach entschieden, das zu machen. Und das Doofe beim Schwimmen ist auch, man kann das nicht so gut unterbrechen. Wenn man so nach einer halben Stunde keine Lust mehr hat, muss man halt noch weiter schwimmen. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Mhm. In Extrem-Challenge. Ich glaube, das wäre was. Vielleicht kannst du mir noch einen Rat geben. Was denkst du, sollte ich in meinem Leben anders machen, verbessern, anpassen? Und wo siehst du mich vielleicht so in 5 Jahren?
Ich glaube, mein Rat ist, auch mal Urlaub machen. Auch mal nicht arbeiten. Auch mal ein bisschen Pause machen. Ich glaube, das würde dir gut tun. Und wo sehe ich dich in 5 Jahren? Wahrscheinlich noch wesentlich erfolgreicher als jetzt. Nee, vielleicht mit einer großen Zirkuskompanie.
Das wäre cool.
Eigenen TV-Show oder so, sowas.
Schön, Lin, danke, dass du mit dabei warst. Wir gehen jetzt noch was essen, wenn wir jetzt noch was zu essen kriegen. Und wir müssen jetzt los. Ihr wisst ja mittlerweile, dass es verschiedene Zirkusschulen gibt. Ich war ja selber auf einer Zirkusschule und wenn man heutzutage Artist oder Artistin sein möchte, dann muss man nicht unbedingt da reingeboren sein. Das ist immer noch ein Weg, um Zirkusartistin zu werden, aber man kann es auch lernen oder erlernen über eine Zirkusschule. Ich habe eine ganze spezialisierte Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, das ist die Folge 10, wenn ich mich nicht irre, so eine Spezialfolge. Die heißt Zirkusartistin werden und da beschreibe ich so ein bisschen verschiedene Wege, wie man Zirkusartistin werden kann. Und eine Zirkusschule, die es gibt in Deutschland, ist die Artistenschule in Berlin. Das ist eine staatliche Schule und die macht man parallel zu seinem Abitur. Ich weiß nicht, ob man auch Realschule machen könnte, aber man ist auf jeden Fall noch in der Schule. Es ist keine weiterführende Schule, die man macht nach der Schulausbildung, sondern parallel dazu. Und wenn die Schüler und Schülerinnen fertig sind, dann machen sie eine Absolventen-Gala-Show und die tourt durch ganz Deutschland in verschiedenen Varietés hauptsächlich. Und die wollte ich mir seit Jahren mal angucken und hatte dieses Jahr zum ersten Mal die Chance, weil sie nämlich in München waren, während ich in Salzburg war und ich dann einfach vorbeigehen konnte. Und habe mir das angeguckt und ich fand es total süß und total schön, Artisten und Artistinnen zu sehen, die ganz am Anfang von ihrer Karriere stehen, weil man halt so sieht, so ein bisschen so, man kriegt so die Gefühle von damals zurück. So, wo war ich, als ich von der Schule gegangen bin? Was haben die so für Träume? Was haben die so für Wünsche? Bei wem sieht man besonders gutes Potenzial? Bei wem sieht man nicht so großes Potenzial? Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ich glaube, die Tour, die ist jetzt schon fast vorbei, die Tour durch ganz Deutschland. Aber was ich auch sehr spannend fand, war zu sehen, dass es natürlich auch möglich ist, eine Show zu touren in so kleinen Varietés oder auch in Theatern. Und habe dann auch direkt mal so ein bisschen versucht rauszukriegen, ob es denn auch möglich wäre, zum Beispiel Circus Lea Live in diesen Varietés zu touren. Von der Größe her sind die meisten Varietés nicht so riesig. Also die Plätze sind meistens so zwischen 250 und 400 Plätzen. Und die leben auch sehr viel davon, dass man dort auch isst und trinkt. Also gerade zum Beispiel GOPs, die gibt es in verschiedenen Städten in Deutschland, die haben wirklich auch eine richtige Karte, wo man auch essen kann. Und da gibt es auch in ganz Deutschland regelmäßig wechselnde Shows. Wenn ihr sowas noch gar nicht kennt, das ist so eine, also es ist auch eine Art von Zirkus. Ich würde sagen, es ist auch Zirkus. Es ist einfach nur nicht, es ist nicht in der Manege, es ist frontal. Es ist meistens irgendwie moderiert und es ist nicht ganz so, es ist nicht ganz so groß. Es sind nicht so große Nummern, sondern es sind eigentlich Solo-Nummern, vielleicht Duos. Es ist nicht so viel Platz da und es gibt halt keine großen, irgendwie sehr hochfliegenden, beeindruckenden Sachen. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein ganz nettes Venue, ganz schöner Vibe so. Und gerade in diesem Fall, die jungen Abgänger zu sehen, war für mich eine, ja, es war einfach eine sehr schöne Sache. Die haben mich auch eingeladen, danach noch zu bleiben und dort zu Abendessen zu, mit denen zu Abend zu essen und mit denen ein bisschen zu quatschen. Und da bei solchen Begegnungen fällt mir halt auch immer wieder so ein bisschen auf, wie lange ich das denn schon mache, ne? Weil die sind ja dann irgendwie so Anfang 20 oder sogar noch, vielleicht auch sogar noch 19, weil die ja noch von der Schule kommen. Ich habe ja eine weiterführende Schule gemacht, also ich habe mein Abitur erst gemacht und bin danach auf eine Zirkusschule gegangen. Die machen ja ihre Zirkusschulenausbildung parallel zur Schulausbildung. Und persönlich denke ich, ist es immer danach noch eine weiterführende Schule zu machen. Ich weiß dann auch immer im Gespräch mit denen, dass die meistens nicht so große Lust dazu haben, weil sie halt jetzt schon Ewigkeiten auf der Schule waren und Lust haben zu performen. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man sich komplett 3 Jahre lang nur auf Zirkus konzentriert und nicht noch parallel irgendwie auf Abitur und Klausuren. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass die jetzt nicht nochmal sowas machen wollen. Das heißt, als ich von der Schule gegangen bin, war ich 23, die sind jetzt mehr so 19. Also man ist doch noch so ein bisschen an einem anderen Punkt im Leben. Aber zu sehen, wie viel Lust sie haben, auf der Bühne zu stehen, wie viel Energie sie mitbringen, wie viel Bock sie haben, ist schon echt cool. Und ja, ich mache das Ganze jetzt schon seit 14 Jahren oder länger. Ich habe 2014 die Schule absolviert, jetzt ist 2026, also seit 12 Jahren bin ich professionelle Artistin und mache das hauptberuflich, also schon echt eine lange Zeit. Und das wird einem eigentlich erst wieder so ein bisschen klar, wenn man solche Menschen sieht, die halt noch am Anfang von der Karriere stehen. Hat mir sehr gut getan, fand ich sehr nett, war eine sehr schöne Begegnung und es sind Sachen, die ich auch immer wieder versuche, also mir Shows anzugucken in ganz verschiedenen Bereichen, mit Leuten in Kontakt zu sein, finde ich immer super, super schön. Und auch Leuten, die am Anfang von der Karriere sind, irgendwie was weitergeben oder was zurückgeben können oder vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu sein oder auch ein bisschen Sicherheit zu geben, macht mir auch extrem viel Spaß. Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast und mache auch immer wieder so Folgen, die mehr so für Artisten selber sind. Da könnt ihr auch, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr seid Artist, Artistin, dürft ihr mir auch gerne Fragen stellen über hier die Hotline-Funktion oder ihr könnt mir auch mal eine DM schreiben auf Insta. Es ist immer cooler, wenn man eine Voice-Nachricht hier reinschickt, weil dann mehr Leute was davon haben. Aber ich finde es auch total wichtig und total schön, Leuten aus der nächsten Generation Wissen weiterzugeben, weil manchmal einfach man nicht so richtig weiß, wie man fragen kann zu bestimmten Themen. Man kann mich auf jeden Fall sehr gerne fragen. Und diese Woche hat mich eine sehr schöne Sprachnachricht erreicht. Die fand ich total nett, so vom Ton her. Ich merke das auch voll oft, manchmal, wenn ich euch treffe. Ich treffe euch ja regelmäßig auf der Straße oder manchmal bei Events oder manchmal kommt ihr auch zu meinen Shows. Ah ja, genau, da wollte ich noch dazu sagen, jetzt in Salzburg werden wir das wahrscheinlich irgendwie so organisieren, dass ich nach der Show noch kurz rauskomme, irgendwie ins Foyer. Wir wissen noch nicht genau, wo. Wo das dann ist, werde ich posten, aber die Möglichkeit, dann mich kurz zu sehen und Fotos zu machen, wird es auf jeden Fall geben. Und wenn ich euch so treffe, dann ist es ja voll oft auch irgendwie so der Fall, dass ich denke so, wir könnten eigentlich befreundet sein. Also man hat so, man kriegt so einen Vibe von eigentlich, ja, eigentlich ist es, passte so. Und genau diesen Vibe hatte ich jetzt auch gerade bei dieser Sprachnachricht, als ich diese hier abgehört habe.
Hallo liebe Lea, ich liebe deinen Podcast total, weil ich bin auch so Künstlerin und Schauspielerin und Regisseurin und sowas und ich kann mit vielen deiner Themen voll relaten. Und ich höre dir super gerne zu. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Sorge um dich. Das klingt so, als ob du unbedingt so einen stabilen Ort oder sowas brauchst, als ob das immer unangenehmer für dich wird. Und ich leide aus der Ferne ein bisschen mit dir mit. Und das ist auch meine Frage. Und zwar, ich habe mich gerade mit jemandem getroffen aus meiner Branche, weil wir eventuell was zusammen drehen wollten. Und ich habe mich so unwohl mit der Person gefühlt, dass ich danach gedacht habe, oh mein Gott, nein, ich kann mit dem nicht arbeiten. Ich fühle mich einfach gar nicht zu Hause mit dem. Und mir ist dann aufgefallen, dass das in dieser Branche sogar öfter passiert, dass ich da einfach vielen Menschen begegne, die eigentlich nicht so ein richtiges energetisches Match mit mir sind. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du mit sowas umgehst, weil du triffst ja so viele neue Menschen und immer neue Engagements und wie du ja auch erzählst, eben siehst du deine vertrauten Menschen selten, außer du bist wahrscheinlich mit Francis unterwegs. Wie machst du sowas und wie gehst du damit um, wenn die Leute, mit denen du arbeitest, so energetisch oder einfach jetzt nicht so richtig so matchen? Also klar, dass die nicht immer deine besten Freunde werden oder meine besten Freunde werden, ist ja natürlich klar, aber trotzdem so ein gewisses Match.
Und da muss ich sagen, ja, natürlich arbeite ich mit Leuten zusammen, mit denen es voll matcht, und ich arbeite mit Leuten zusammen, mit denen es gar nicht matcht. Und das ist, glaube ich, in jedem Bereich immer irgendwie der Fall. Ich glaube, es gibt natürlich, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt manchmal die Leute, für die man arbeitet, die einen irgendwie buchen und man muss halt die Sachen so machen, wie sie es wollen. Wenn es da nicht so matcht energetisch, das passiert schon auch, das ist mir ein bisschen egal, weil dann bin ich eigentlich komplett in der ausführenden Rolle. Also ich bin dann in Anführungszeichen ja auch irgendwo Dienstleister und passe mich einfach dem an, was die Person möchte. Am schwersten ist es, wenn die Leute nicht so richtig wissen, was sie wollen und man dann Sachen vorschlagen muss. Und wenn es dann immer noch nicht passt, also wenn ich was vorschlage und es gefällt denen, dann ist super. Wenn ich was vorschlage und es gefällt denen aber nicht, aber sie wissen nicht so richtig, was sie wollen, das macht es manchmal ein bisschen schwer, aber das passiert ehrlich gesagt sehr, sehr selten. Normalerweise komme ich in ein Projekt rein, entweder schon mit einer Idee, mit dem, was ich machen will, oder man erarbeitet was zusammen. Und dann schlage ich was vor und meistens finden die das dann auch ganz gut. Und wenn aber da jetzt der Vibe irgendwie nicht so der perfekte Vibe ist, stört mich das gar nicht, weil ich einfach weiß, es ist irgendwie eine Zeit lang arbeitet man zusammen und da muss man jetzt auch irgendwie nicht befreundet sein, sondern muss ja nur zusammen arbeiten. Natürlich ist es was anderes, wenn es irgendwie übergriffige Situationen sind oder so, davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede wirklich nur davon, dass es irgendwie nicht so der krasse Vibe ist. Und ich würde eigentlich auch schon fast sagen, dass ich, glaube ich, ganz gut bin, da drin Menschen zu lesen und dann mich anzupassen an dem, was sie brauchen. Also ich hatte, glaube ich, noch nie irgendwie ein Arbeitsverhältnis mit irgendjemandem, wo es richtig geclasht hat, also wo es irgendwie gar nicht gematcht hat. Das hatte ich noch gar nie. Und wenn es mit den anderen Artisten nicht so matcht, das passiert schon. Und da ist immer das Schöne, dass man ja ganz viele Menschen hat in einer Produktion und mit einigen Leuten versteht man sich halt auf Anhieb sehr gut und mit anderen Leuten versteht man sich dann erst ein bisschen später gut und mit anderen Leuten versteht man sich eigentlich nie oder man redet auch gar nichts miteinander. Ich glaube, das ist ganz normal, das gibt es in jeder Produktion. Ich würde sagen, umso kürzer die Produktion, umso wahrscheinlicher, dass man dann auch Leute mit dabei hat, mit denen man gar nicht redet. Umso länger die Produktion, umso mehr Chancen hat man auch irgendwie, sich anzufreunden. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es hängt extrem davon ab, wie man von vornherein so begrüßt wird und wie viel Kleber auch die Organisatoren drumherum bauen. Zum Beispiel, das ist eine Sache, da muss ich den Cirque du Soleil sehr, sehr loben. Wenn wir mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeiten oder wenn man mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeitet, dann wird ganz großen Wert darauf gelegt, dass am Anfang eine Person da ist, die einem das Projekt vorstellt und die alle Leute vorstellt und die auch sozusagen sagt, hey, wir sitzen hier alle im gleichen Boot, wir machen das alle zusammen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das hatte ich ganz stark, als ich in Indien war mit dem Cirque du Soleil, dass uns am Anfang der Artistic Director hingesetzt hat und es das ganze Projekt erklärt hat, aber nicht nur das Projekt von dem, was wir auf der Bühne machen und wie die Show konzipiert ist, sondern auch, wie es dazu gekommen ist, wer die Kunden sind, wer an dem Projekt schon arbeitet und wie lange, hat uns ganz klar gesagt, dass wir alle ausgewählt worden sind, handpicked, hat er gesagt, also jede Person ist einzeln ausgewählt worden, damit sie bei diesem Projekt mit dabei ist. Und wir wurden sehr gelobt von vornherein und sehr, so wie so fast so, man ist Teil von so einem exklusiven Team. Und es ist natürlich für alle Leute immer sehr angenehm zu hören, sowas hört man natürlich gerne. Und es führt dann direkt dazu, dass man sich so Teil von dieser besonderen Gruppe fühlt. Ich glaube, dass, wenn man das gut macht, dann führt es direkt dazu, dass der Vibe in so einer Gruppe viel, viel besser ist und man auch bereit ist, dann weiterzugehen für die Gruppe. Zum Beispiel auch eine Sache, die sehr spannend ist, jetzt hier im Theater in Salzburg ist ja eine Theaterstruktur. Da gibt es ganz starke Regeln, von wann bis wann man proben kann, wann Pausen gebraucht werden, wie viel man maximal proben kann. Und wenn dann eine Minute überzogen wird, dann regen sich Leute darüber auf. Also da war ich auch schon bei einer Situation jetzt dabei, wo jemand sich darüber aufgeregt hat, dass wir eine Minute überzogen haben, was auch falsch ist. Also nach den Regeln und den Gewerkschaften darf man hier nicht eine Minute überziehen. Das darf man nicht. Deswegen gibt es dann da halt direkt einen Konflikt. Bei privaten Produktionen, egal von welcher Produktion bisher, habe ich noch nie irgendwas gehört von irgendeinem Ende des Tages. Man muss bis dann und dann fertig sein, weil sonst ist irgendjemand sauer oder sonst ist das Ganze illegal oder so, sondern der Tag ist halt vorbei, wenn der Tag vorbei ist. Und dann können die Tage echt teilweise sehr lang sein. Natürlich achtet man darauf, dass die Leute sicher sind und dass es allen Leuten gut geht. Aber es ist einfach von vornherein eine andere Situation. Und ich glaube, in so einer Situation, wenn es von vornherein auch tagelang sein können, das Ganze auch anstrengend sein kann, auch unbequem sein kann, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man von vornherein so eine Gruppe etabliert, wo sich alle Leute gut fühlen und auch zugehörig fühlen. Und dann entstehen auch viel bessere Freundschaften. Und bisher bei meinen beiden Projekten beim Cirque du Soleil, bei denen ich dabei war, war ich eigentlich mit allen Leuten, also mit einigen Leuten war ich sehr eng befreundet, dann war ich mit ganz, ganz vielen Leuten befreundet und nur mit ganz wenigen Leuten hatte ich irgendwie so nichts zu tun, aber ich hatte mit denen auch keinen, es war jetzt auch kein Beef oder irgendwas Negatives, sondern es waren halt so eine Handvoll Menschen, mit denen hat man halt irgendwie, hat sich nichts zu sagen und dann ist man halt irgendwie nicht in Kontakt, aber wirklich so mit 90% der Leute war man irgendwie befreundet und dann noch mit 10% ganz eng befreundet. Und ich glaube, das hängt wirklich ganz stark davon ab, wie das von außen auch kuratiert ist und auch dargestellt wird und wie sehr man auch Lust hat, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Und am Ende, na klar, gibt es so wie in jeder Branche Leute, die sind mehr Prinzessin und die sind mehr Diva und die sind mehr, ja, sind einfach unterschiedlich. Ich glaube, das macht es natürlich auch manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, die sehr so Prinzessinnen sind, Divas sind oder wahrscheinlich gar nicht so sehr Prinzessin oder Diva, weil das bin ich ja irgendwo auch, hat ja Lino vorher auch gesagt, sondern eher, wenn man so ein starkes, großes Ego hat, also wenn man sich besonders toll findet und vielleicht toller als andere Leute, das macht es natürlich immer ein bisschen schwierig. Und da ist es aber, glaube ich, auch die Aufgabe von oben, von dem Regisseur oder von dem Creative Director, je nachdem, welche Produktion man ist, das auch so ein bisschen zu brechen, wenn jemand ein zu großes Ego hat. Natürlich ist es schwierig in einer kurzen Zeit, also wenn man jetzt nur gebucht ist wie ein Special Event, dann möchte natürlich niemand da zu tief reingehen, aber umso länger, deswegen sagte ich auch, umso länger die Produktion, umso wahrscheinlicher, dass die Vibes irgendwie gut sind. Und im Falle der Fälle, dass die Vibes irgendwie wirklich gar nicht passen, dann kann man sich ja immer noch sagen, ist jetzt nur ein Projekt für eine kurze Zeit und dann ist man auch schon direkt woanders und dann passt das Ganze auch wieder. Aber wenn es jetzt wirklich so ein One-on-One-Projekt ist und du mit dieser einen Person extrem viel Zeit verbringen musst und du auch merkst, dass dir das voll Energie raubt, dann würde ich das, glaube ich, nochmal überdenken, ob sich das lohnt, das zu machen. Weil klar, natürlich, wenn es einfach nur ein Business-Kontext ist und ihr müsst irgendwie einen Film zusammen drehen und es ist halt gehört zum Job dazu, dann ist es eine Sache. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das so ein Kontext ist, wo ihr vielleicht was selber produziert und selber ganz viel Zeit miteinander verbringt und dann in dem Zuge man sich das auch aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn es eine Person ist, die die Energie zieht, dann würde ich das nicht machen, sondern dann würde ich eher darauf warten, jemand anderes zu finden, mit dem das irgendwie besser matcht. Ich glaube, das hängt extrem von der Situation ab und so Menschen, mit denen man, also so ein Duopartner zum Beispiel, also wenn ich jetzt mit Francis nicht matchen würde, das würde gar nicht gehen. Oder auch mit Sina, mit meiner Businesspartnerin, das muss matchen. Wenn das nicht matcht, mit der Person verbringt man dann so viel Zeit, das funktioniert nicht. Deswegen ja, sehr abhängig davon, von Person zu Person. Es gibt Menschen, die matchen mit mehr Leuten, es gibt Menschen, die matchen mit weniger Leuten. Ich glaube, ich match mit vielen Menschen, aber dann nur mit ganz wenigen so richtig gut. Aber insgesamt ist es leicht, mit mir zu matchen. Ich glaube, so würde ich sagen. Aber ein anderes Beispiel zum Beispiel wäre mit Carina. Mit Carina habe ich ja ganz viele Videos gemacht. Das muss auch ein Wedge sein. Also ob man, damit man so viel Zeit miteinander verbringt und so viele Sachen ausprobiert, das kann nicht, also funktioniert dann auch nur auf Kamera gut, wenn es auch ein Match ist im echten Leben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt. Wenn man jetzt gerade was zusammen dreht mit jemandem, kann man schon erkennen, ob das irgendwie so ein bisschen gewollt ist oder ob das echt ist. Und mir macht es halt besonders viel Spaß, echten Content zu machen, wo es nicht darum geht, jetzt ein Video zu machen, sondern wo es mehr darum geht, eine Erfahrung mit jemandem zu machen und diese Erfahrung dann zu filmen. Und deswegen kommt es, glaube ich, auch so rüber in meinem Content, dass die Videos, oder beziehungsweise ich würde mal sagen, die Videos mit anderen Leuten performen so gut, weil die auch echte Matches sind und ich die Leute halt auch danach aussuche, mit denen ich gerne zusammenarbeite und mit denen es einfach sich gut anfühlt. Für den einen oder die andere Zuhörerin, die sich hierher verirrt hat, dass die erste Folge ist, die sie zuhört und noch gar nicht weiß, dass es Zirkus Lea live am 17.10. in Berlin gibt, erwähne ich das nochmal kurz. Ich habe mir vorher einen Zeitstrahl gemacht, dass wir jetzt gar nicht mehr weit weg sind. Also es sind jetzt irgendwie noch so 5 Wochen oder so, 5 oder 6 Wochen bis zu Zirkus Lea live. Und ich werde immer aufgeregter. Wir sind jetzt so in der letzten Phase in der Produktion und ich werde auch weiterhin berichten, wie das Ganze so läuft. Ich glaube, wenn die Shows erstmal hier angelaufen sind in Salzburg, dann geht es dann wahrscheinlich hauptsächlich noch um Zirkus Lea live. Aber wenn du zufällig das noch nicht gehört hast oder wenn du dein Ticket noch nicht gekauft hast und schon seit langer Zeit haderst und dir nicht sicher bist, ob das was ist für dich, ich verlinke das nochmal unten auch in der Infobox. Einige Leute fragen mich auch, ob es noch einen Plan gibt, auf Tour zu gehen oder ob das überhaupt ein Plan ist. In meiner Wunschvorstellung würde ich das ganz, ganz toll finden, auf Tour zu gehen. Aber im Moment haben wir da in der Richtung noch nichts weiter geplant, weil es einfach so viel Arbeit ist, diese einzelne Show zu planen und dann sich zu überlegen, dass man jetzt eine ganze Tour plant, ist schon krass. Deswegen kann ich das auch im Moment auch gar nicht irgendwie versprechen oder zusagen. Es könnte sein, dass sie es machen. Es könnte sein, dass sie es nicht machen. Deswegen, wenn man am Zögern ist oder Hadern ist, ob man jetzt zu dieser Show gehen sollte oder dann irgendwie warten sollte, ob wir auf Tour gehen. Die Entscheidung überlasse ich natürlich euch. Aber ich würde mich riesig freuen, euch in Berlin zu sehen. So oder so wird Berlin die erste Show. Das ist für mich irgendwie ein ganz neuer Abschnitt, eine ganz neue große Sache. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich total, aber ich bin auch sehr aufgeregt und auch sehr nervös. Das ist so eine ganz große neue Mischung von verschiedenen Sachen. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis. Und wenn du da dabei sein möchtest, es gibt noch ein paar Tickets zu kaufen. Wir sehen uns dann in Berlin. Und für alle Leute, die hier fleißig zuhören und hier jede Woche mit einschalten, was für mich eine ganz große Ehre ist und mir ganz viel bedeutet, hören wir uns wieder nächsten Sonntag. Bis dann!